Hallo Internet.
Guten Tag.
Kammernice.
Ich flippe aus.
Wieder eine Ausgabe des Flimmercasts, diesmal in gewohnter Besetzung. Jan, du bist zurück, das freut mich sehr.
Ja, es hat mich sehr viel Kraft gekostet und sehr viel Schweiß und Blut. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen, aber ich habe es geschafft. Ich bin wieder in der Welt der Lebenden.
Oh mein Gott, das hört sich ja schlimm an. Aber ne, davon soll es in einer anderen Ausgabe handeln, die wahrscheinlich nie erscheinen wird.
Wer weiß, mal schauen. Das ist dann irgendwie die privaten Archive oder sowas. Mal gucken, ob es das dann irgendwann...
Vielleicht irgendwie zur 10. Ausgabe oder zur 20. oder
ja,
so.
Ja, eher zur 100.
Irgendwann, wenn wir Jubiläum haben, wird das...
Werden wir haben. Welche Ausgabe haben wir eigentlich gerade? Nummer 4 oder was?
Ich glaube, Nummer 5 ist es sogar schon. Aber das werden wir recherchieren, so gut vorbereitet, wie wir sind.
Ja, wir... Wir recherchieren das. Was ist unser Thema heute? Wir sprechen nämlich, das passt so ein bisschen zu dem, was ich in der letzten Woche erlebt habe, auf das ich nicht weiter eingehen möchte, aber wir sprechen über Endzeitfilme.
Ja, und zwar Endzeitfilme ohne die große Hammer-Mörder-Monster-Endzeit. In dieser Woche startet ja After Earth im Kino mit Will Smith und seinem Sohnemann Jaden Smith. Und ich habe heute einen ganz interessanten Spiegelartikel gelesen, der diesen Film ja von vorne bis hinten zerrissen hat und dem sogar noch sehr nahe Scientology-Verbindungen nachgesagt hat. Und die hatten eine ziemlich beeindruckende Argumentation, die Kollegen vom Spiegel.
Ich habe den Artikel leider nicht gelesen, aber das klingt so nach einem Muster. Also ich habe ganz oft schon Spiegelartikel und Rezensionen über Filme gelesen, die das erstens niedermachen und kein einziges gutes Haar an irgendeinem Film lassen, prinzipiell. Das gehört vielleicht zum Einstellungsmerkmal irgendwie. Und dann.
Meinst du, da können wir uns auch mal bewerben?
Und das dann eben durch, das auf jeden Fall sowieso, dass die uns noch nicht gefragt haben, wundert mich schon ein bisschen. Aber was im Spiegel sehr gerne gemacht wird, ist eben tatsächlich dann durch eine sehr schlüssige Argumentation, wenn man es liest, denkt man ja eigentlich, haben sie recht, dann sehr interessante, teilweise haarsträubende Schlussfolgerungen gezogen werden. Und da bietet sich so ein Endzeitfilm natürlich extrem an, weil es ja auch immer die Frage nach der Gesellschaft stellt, wenn man, weiß nicht, wir definieren einfach mal ganz kurz für uns den Begriff Endzeitfilm.
Okay, fang an.
Klar, immer ganz einfach, ganz einfach lässt sich's merken, es findet nach der Apokalypse statt und die kann sich ja auch in jeder Form, in sehr vielen Formen äußern. Also auf jeden Fall stellt es irgendwie immer eine sehr krasse Veränderung der Gegebenheiten und Umstände dar, die wir hier so für uns kennen. Also die Gesellschaft in der Form, wie sie da ist, ob man sie jetzt mag oder nicht, ist irgendwie nicht mehr da, funktioniert so nicht mehr. Es gibt ganz krasse Veränderungen. Oft findet das unter lebensfeindlichen Umständen statt. Und ja, so würde ich das sehen. Und natürlich steht da, wie gesagt, immer die Frage nach der Gesellschaft. Und wenn man dann eben sowas wie Scientology hat, dann ist, glaube ich, die Überlegung recht einfach, dann dazu zu kommen, oder?
Ja, also gehe ich erstmal in der Definition mit dir d'accord. Also es ist jetzt nicht das Hammer-Monster-Spektakel, wo jetzt noch gefightet wird und die Monster oder die Aliens oder eben die atomare Bedrohung wird noch zurückgeschlagen, sondern es ist wirklich der Film, der das zeigt, wenn eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und also natürlich, Scientology ist ja so eine abgefahrene Sci-Fi-Sekte.
Da gab es auch einen Film, übrigens Battlefield Earth, der verfilmt mehr oder weniger das Buch der Scientologen von Ron Hubbard. Also es gibt einmal dieses Pamphlet, was für die so eine Art Bibel ist, obwohl die den Begriff Bibel absolut nicht mögen, was ich auch ganz gut verstehen kann. Aber es gibt davon nochmal eine Romanform sozusagen und die liest sich tatsächlich wie so ein B-Science-Fiction-Roman, so ganz so übelste Sorte, so was man so schnell am Bahnhofskiosk kauft, weil man noch 10 Minuten Zeit hat, bevor man in den Zug steigt oder so. So in dem Stil und so ist dann übrigens auch der Film. Also der ist, man müsste eigentlich sagen, man muss ihn mal gesehen haben, um zu sehen, wie man so einen Film nicht macht. Ist sowas von unterirdisch schlecht gewesen. Das ist, obwohl, oder vielleicht auch weil, John Travolta mitspielt. Also.
Oh, Backe, ja.
Ganz übler Film, aber auch der zeichnet so ein Endzeitbild irgendwie. Aber also interessant ist, dass wir das so jetzt trennen wollen und weggehen von dieser diesem Monster-Szenario, weil ich habe eine schöne Liste im Internet gefunden.
Oh, der Fan der Listen hat wieder zugeschlagen.
Ich habe sie jetzt nicht dabei, weil die war sehr umfangreich, sehr lang. Also die durchzuackern, das braucht bis zum Ende der Menschheit dauert das wahrscheinlich, bis man die durchgearbeitet hat. Aber auch die trennen das ganz akribisch ab, was es da so für Unterschiede gibt bei diesen Endzeitfilmen. Und einen ganz großen Teil nehmen dann Zombiefilme ein.
Ernsthaft?
Ja.
Wir haben ja kurz vorher mal überlegt, über welche Filme uns so spontan einfallen. Ne? Vielleicht sprechen wir über ganz andere. Aber also der Endzeitfilm, der mich in den letzten Jahren nachdrücklich beeindruckt hat und am meisten beeindruckt hat, kommt tatsächlich ganz ohne Monster und Zombies aus, und das war tatsächlich The Road.
Unbedingt, ja. Ein ganz, ganz wichtiger Film für mich auch, einfach weil der auch handwerklich total beeindruckend war, weil er nämlich mit super schlichten Mitteln eigentlich gearbeitet hat und da es geschafft hat, mit ganz einfachen stilistischen Mitteln dieses super bedrohliche Bild irgendwie zu zeichnen. Also es war obendrein auch noch total deprimierend, also ab der ersten Minute des Films, das liegt an der Musik auch zu großen Teilen, und dann fehlt alles irgendwie an Farbe in diesem Film. Und natürlich das Szenario mit dem Vater und dem Sohn, also das drückt so dermaßen auf die Drüse sozusagen, auf die emotionale Drüse, dass man, also ich war total gefesselt von dem Film die ganze Zeit, und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, man braucht keine Superkatastrophe oder man braucht keine Action oder Monster oder so, dem man das dann in die Schuhe schiebt, sondern es sind die Menschen selbst, die sich das antun, und das hat The Road eigentlich wie kein anderer Film vorher und seitdem eigentlich auch nicht super krass gezeigt.
Tatsächlich, ich kannte auch das Buch vorher, ich war großer Fan des Buches und habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, das Ding wird verfilmt, und es wird auch noch mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle verfilmt, der dafür bekannt ist, wirklich für seine Rollen auch mal an die Grenze zu gehen, ne? Sowohl körperlich als auch geistig. Tüdelülü. Und dachte aber so ein bisschen, boah, wie wollen sie das machen? Also erstmal haben ja die Figuren überhaupt gar keinen Namen in dem Buch, was gut gelöst ist, ne? Weil ja viel mit inneren Monologen und Dialogen zwischen Vater und Sohn gearbeitet wird. Und dann ist halt das Interessante, diese Trostlosigkeit, ne? Die kommt halt so absolut so greifbar in diesem Buch raus. Und da dachte ich, boah, wenn sie jetzt anfangen, da die großen Effekte zu machen und die Plündertruppen von den marodierenden Menschen da darzustellen, haben sie zum Glück nicht gemacht. Es ist ein, wie gesagt, unheimlich unter die Haut gehender und ein Film, der dich relativ sprachlos zurücklässt. Also weil da auch gerade so krass rauskommt, dass der schlimmste Feind halt, egal was passiert, ob es jetzt der Atomkrieg ist, oder es wird ja bei The Road auch nicht richtig erklärt, was da passiert. Es hat wohl irgendwas mit der Atombombe zu tun. Der schlimmste Feind ist halt immer noch der Mensch selber, weil so wie alles wegbricht von Politik und Organisation und Hilfskräften, gucken halt alle, wo sie irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommen, auf Deutsch gesagt. Und ich bin der festen Meinung, dass wenn sowas passiert, es auch tatsächlich genauso passiert.
Ja, was das angeht, hat der Film auf jeden Fall ein sehr realistisches, sehr hartes Bild auch gezeichnet. Und auch das Buch. Ich habe nur im Rahmen des Kinostarts habe ich gelesen, dass wohl einige Fans der Buchvorlage sich über diesen Film aufgeregt haben, weil so einige Szenen, die im Buch sehr explizit beschrieben werden, im Film dann nicht aufgetaucht werden. Und dann habe ich auch gelesen, was für Szenen. Es gab wohl irgendwas mit irgendwelchen Babys oder sowas. Also richtig böse Sachen, dass so die Menschen also wirklich alles fallen lassen und nur noch, es geht eigentlich nur noch ums nackte Überleben. Und ganz ehrlich, das hat der Film auch geschafft, ohne dass man jetzt sieht, wie irgendwelche Babys verspeist werden oder sowas. Das muss ich mir als Zuschauer dann auch nicht. Also da ist dann meine Grenze irgendwie, obwohl.
Ich glaube, es geht auch wirklich so um das Gefühl. Es gibt eine wunderschöne Szene, die ist im Buch sehr, sehr schön und die ist auch im Film grandios gelöst. Also dieser Vater und der Sohn, die eigentlich auf der Reise sind, eben auf The Road zur Küste, um ein bisschen wärmeres Klima zu kommen und ein bisschen, ja, vielleicht bessere Lebensbedingungen zu finden, sind halt ständig auf der Suche nach so normalen Sachen wie Schuhe, ne, die sich ablatschen, einen Einkaufswagen, um Sachen zu transportieren, und dann halt eben auch noch Essen irgendwie zu finden, halt 8 Jahre oder 9 Jahre eben nach dem GAU, ja, sozusagen. Und da gibt es eine Szene, wo sie einen Bunker finden, einen verlassenen Bunker, so einen Privatbunker, der wirklich vollgestopft ist mit irgendwelchen Konserven und Essen und einen Boiler, den sie anschmeißen können, um warmes Wasser zu machen und sich das erste Mal baden nach was weiß ich wie viel langer Zeit. Und wo ich das gelesen habe damals, bin ich tatsächlich durch den Supermarkt gegangen, kurz darauf, und stand irgendwie vor der Konservenabteilung und hatte so dieses Gefühl, irgendwie was ganz Tolles zu sehen. Und hab mir irgendwie so Konserven mit Birnen und Obstsalat und so einen Scheiß irgendwie gesnackt. Einfach nur, weil mich dieses Gefühl so getroffen hat. Irgendwie so dieses, boah, krass. Dass sich das wirklich so nachhaltig erstmal auf die nächsten Tage meines Lebens ausgewirkt hat. Und boah, wenn eine Geschichte das schafft, ziehe ich meinen Hut.
Wobei das auch ein Element ist, was in sehr vielen derartigen Filmen auftaucht. Und das hat immer eine ähnliche Wirkung dann. Also zum Beispiel gab es bei 28 Days Later, gibt es auch eine Szene, in der man, bevor man sich auf die große Fahrt macht zum vermeintlichen Rettung, gehen die auch erstmal schnell in den Supermarkt und bedienen sich ordentlich. Und auch da gibt es dann plötzlich diese Ausgelassenheit. Wir haben hier plötzlich einen Raum voll mit Essen und eigentlich ist alles total super. In diesem Moment jedenfalls. Also auch da hat man plötzlich irgendwie Lust auf Chips oder auch diesen ganzen Scheiß, was die auch plötzlich alles essen. Ja. Das sind Sachen, die man ja normalerweise überhaupt nicht isst, weil sie eigentlich total ungesund sind oder man wird nicht satt davon, aber die essen dann halt Chips und trinken nur noch Cola und eigentlich, klar, was sich halt ewig hält, irgendwie, was eben keinen Strom braucht, um gekühlt zu werden oder solche Sachen oder sowas.
Aber auch diese Szene übrigens war ja als Hommage gedacht an den Godfather aller Zombie-Filme, an Romero, an der Erstling war es nicht, aber der bekannteste seiner frühen Sachen, Zombies im Kaufhaus. Wo es genau diese Szene eben auch gibt, irgendwie, wo die Leute erstmal checken, dass sie kein Geld mehr brauchen, um irgendwas zu kaufen und dann hemmungslos zuschlagen bei Zeug, was man definitiv nicht während einer Zombie-Apokalypse braucht.
Ja, Whisky zum Beispiel. Und genau, bei 28 Days Later endet die Szene, glaube ich, sogar damit, dass er an der Kasse seine Kreditkarte irgendwie hinschmeißt. So.
Genau. Und dann einfach geht.
Aber was mich immer noch, was ich mich jedes Mal frage, wenn ich solche Filme gucke, was ist es denn eigentlich, was mich daran so fasziniert? Also ich bin total begeistert immer von oder total gefesselt von solchen Bildern wie wie es zum Beispiel bei I Am Legend, die ersten 5 Minuten sind das, glaube ich, in denen man die absolut leere Stadt nur sieht. Also man hat da so ein bisschen Verfallserscheinungen irgendwie. Man sieht, dass da so ein bisschen Gebüsch schon wieder durch die Straße wächst. Aber man hat eben ganz viele Elemente, die man eben aus dem Alltag auch kennt. Also ob das jetzt irgendwelche Autos sind oder Zeitungsstände oder so. Und sowas fesselt mich immer total. Also da bin ich immer total, total drin. Oder anders dann auch, dieses Zusammenbrechen selbst zu sehen. Bei Dawn of the Dead in der Version von Zack Snyder gibt es auch relativ am Anfang eine Szene, in der die Protagonistin mit einem Auto fährt und da gerade so ihre sich selbst auffressenden Vorstadtsiedlung entkommt. Und dann fährt die so eine lange Straße hoch und die Kamera fährt zurück und man sieht dieses ganze, das ganze Ausmaß des Chaos irgendwie. Und sowas, da bin ich immer sofort drin und bin total gefesselt.
Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach so das Spiel mit so einer ganz großen Angst, die man vielleicht heutzutage in der Gesellschaft hat, also die wir uns leisten können, weil wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, dass das Feld bestellt ist und keine Ahnung, die Familie durchkommt, also größtenteils. Einfach so dieser Zusammenbruch von allem, was du kennst. Weil das ist ja das, was dir Sicherheit gibt. Also was gibt dir denn heute Sicherheit? Der Job ist es nicht, die Familie ist es nur bedingt, irgendwelche Beziehungen gehen zusammen auseinander. Das ist ja alles nichts, was Sicherheit gibt. Also guckst du irgendwie, was setzt deine Schranken und Regeln in deiner persönlichen Welt? Und das ist eben, es gibt Städte, es gibt Polizei, es gibt Feuerwehr, es gibt Häuser, in denen man wohnt. Und wenn man dann in einem Film sieht oder in einer Geschichte erzählt bekommt, das kann sich alles innerhalb von Stunden oder Tagen in Rauch auflösen oder innerhalb von 10 Jahren ist halt von dieser hochgelobten Zivilisation nichts mehr übrig. Da wandern halt die Hirsche durch die Großstadt. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der dich einfach kriegt, wo du sagst, so voll aus dem Bauch raus, ja, kacke, möglich wäre das ja schon, ne?
Ja, eben, und das zeigen diese Filme ja auch auf unterschiedliche Weise. Also es gibt da auch, so wie ich das gesehen habe, 2 Arten. Also es gibt einmal die Filme, die das total super aufwendig produziert machen, also zum Beispiel I Am Legend,
den ich übrigens ganz große Scheiße fand am Ende. Ich fand die erste Stunde großartig und dann war er schlecht.
Das kann ich haargenau so unterschreiben, sobald diese komischen Zombie-Vampire auftauchen, wird er blöd. Aber mal unabhängig davon, also dieser Film, der macht das super aufwendig, also die haben an Originalschauplätzen gedreht. Das heißt, diese verwaisten großen Straßen von New York, die man da in der Nahaufnahme teilweise sieht, das wurde halt alles abgesperrt, tagelang. Also dieses Manhattan war mehr oder weniger nicht befahrbar für mehrere Wochen, weil eben dieser Film da gedreht werden musste. Was, also ich will mir gar nicht vorstellen, was das kostet. Einfach so.
Okay, viel Geld.
Und dann gibt's aber andere Filme, die das eben auf so eine ganz schlichte Art und Weise symbolisieren, wo man genau sieht, okay, das so zu machen oder umzusetzen in dem Film mag vielleicht jetzt für die Produktion nicht viel Geld gekostet haben, aber es wirkt genauso gut. Also zum Beispiel bei Stadt der Blinden funktioniert es genau andersrum. Mhm. Also das wird dieser Zusammenbruch der Zivilisation oder der Gesellschaft super einfach dargestellt, aber es wirkt trotzdem nämlich einfach mit Fernsehbildern. Man hat also irgendwelche Bilder von Autounfällen oder Flugzeugabstürzen. Das sind teilweise echte Aufnahmen, die damit reingeschnitten werden, und dann wird zwischendurch einfach die, was weiß ich, Bürgermeisterin, die eine kurze Ansprache an die Nation hält oder sowas, und das wirkt genauso. Also man, was funktioniert da bei dir besser? Also sind das die Bilder, die dir wirklich bis ins kleinste Detail sozusagen vorgefertigt werden, oder eher so dieses Kopfkino? Was?
Bei diesen Filmen ist es tatsächlich das Kopfkino. Also ich bin jemand, der großes Bonbon-Popcorn-Hollywood-Kino schätzt. Ich habe da gar nichts gegen einzuwenden. Aber gerade bei diesen Geschichten merke ich halt, es sind immer die kleinen Situationen und die kleinen Momente, die dir so unheimlich ins Mark gehen. Also gerade auch bei Stadt der Blinden gab es so viele Szenen einfach so, die zwischenmenschlich stattgefunden haben. Ne? Oder auch dieser Moment, wo... Vielleicht erklären wir kurz für Leute, die es nicht gesehen haben. Es geht darum, dass die Menschen auf der Welt einfach spontan erblinden und nichts mehr sehen. Das hört sich jetzt erstmal undramatisch an. Aber wenn es wirklich alle trifft und keiner kann mehr was sehen und die Regierung geht von einer Seuche aus und sperrt die Leute weg in irgendwelche Lager, kann das sehr, sehr dramatisch enden, wie man in diesem Film sieht. Und die ersten Infizierten oder eben Erblindeten, die heißen ja immer nur die Blinden, werden dann praktisch in so eine alte Anstalt gebracht und mit Waffengewalt gezwungen, dort zu bleiben. Und allein wenn du das schon siehst, ja, diese dreckige Krankenhauskulisse dort, wo sich die Menschen dann versuchen, irgendwie einzurichten, dann, wie es halt immer schlimmer wird, immer dreckiger, ne? Also genau. Da kriegst du Beklemmung.
Ja, der Knackpunkt an der Geschichte ist ja, dass tatsächlich dann ein Mensch unter diesen ganzen Blinden ist, der sehen kann. Und dadurch kriegst du ja erst,
die Frau des Doktors.
Kriegst du erst recht diese super gruselige, diese Dimension irgendwie. Also ich habe da auch das Buch gelesen, da gibt es übrigens noch einen weiteren Teil, Stadt der Sehenden.
Wollte ich auch gerade sagen.
Und sogar noch einen dritten, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich muss ehrlich sagen, als Film hat das in dieser Form für mich besser funktioniert als im Buch. Also wegen vielleicht auch eben, weil man trotzdem alles sieht. Also ich hatte mich während ich das Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, wenn das jetzt als Film wäre, wie würde das funktionieren? Und gerade dieser schlichte Stil mit einer übrigens unfassbar brillanten Kameraarbeit, ich möchte an dieser Stelle den Kameramann von Stadt der Blinden, dessen Namen ich leider spontan vergessen habe, extrem loben. Also man muss recherchieren, wie dieser Mensch heißt, und prinzipiell alle Filme gucken, bei denen dieser Mensch hinter der Kamera stand. Also das ist wirklich beeindruckend. Also gerade jetzt in Zeiten, wo sehr viel mit digitalen Kameras und Bildern gearbeitet wird, ist es schön, oder man sieht da erst recht wieder den Unterschied zu einem richtigen Handwerker. Und das genau das ist dieser Mann. Der ist ein Handwerker an der Kamera. Der versteht dieses Handwerk wie wenige Menschen nur noch heutzutage. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich habe gerade mal geguckt, es ist César Chalon ist der Kameramann. Er kommt aus Uruguay, ähnlich übrigens wie der Autor von Stadt der Blinden, kommt auch aus Südamerika, und er hat gar nicht so viel gemacht. Der ewige Gärtner wird vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein. Ansonsten hat er nur 4 Filme gemacht. Aber wo du gerade am Loben bist, muss ich auch mal sagen, es ist brillant gespielt, wirklich von Julian Moore, die diesen Film trägt. Also dann in zweiter Instanz noch Mark Ruffalo, der ihren Mann spielt, den Augenarzt, der ebenfalls erblindet. Der Hulk, ja, genau. aber das ist wieder mal, ich bin ja ein großer Fan von Julian Moore, und muss sagen, da ein weiteres Mal Chapeau, also großartig.
Auf jeden Fall, ja.
Das macht halt so peinliche Pannen wie Evolution an der Seite von David Duchovny wieder schön weg.
Ich habe sie, um den Julian Moore-Exkurs kurz nochmal weiterzuführen, ich habe neulich Next geguckt. ein unfassbar schlechter Film mit Nicolas Cage, der auch...
ich fand den gar nicht mal so schlecht.
Das Ende ist doch sowas von bescheuert.
Ja, das Ende ist kacke. Aber das können wir jetzt nicht verraten, weil sonst der ganze Film...
Ich möchte nur sagen, ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben ein so dermaßen unbefriedigendes Filmende erlebt. Und zwar nicht, weil die mich ärgern wollen, sondern weil sie es nicht besser können. Ja, aber auch selbst da war Julianne Moore die wesentlich stärkere Figur. Also die hat mich da wesentlich...
Oh ja, tausendmal besser als Nicolas Cage.
Und das
und obwohl sie die Böse war eigentlich.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und
also der Counterpart.
Bist du nicht eigentlich Nicolas Cage-Fan gewesen?
Ja, ja, ich mag Nicolas Cage.
Das wollte ich nur nochmal klarstellen.
Oh mein Gott, boah. Ich bin der Jan, ich will die Toni bloßstellen. Ich mag Nicolas Cage, stehe ich auch dazu.
Nee, das ist ja auch okay.
Ich finde ihn toll.
Deswegen, dadurch kriegt diese Aussage noch mehr Wert. Also das ist nochmal eine noch tiefere Verbeugung vor den Leistungen von Julianne Moore. Also
Stadt der Blinden kann man auf alle Fälle gucken, ne? Auch neben The Road bei unseren Sehtipps. Ja, also am besten irgendwie nicht den schlechtesten Tag im Leben auswählen, um das zu sehen.
Nee,
also alle Filme,
nicht.
die wir hier behandeln, sind keine Feel-Good-Movies. Die wirst du wahrscheinlich in dem Genre auch nicht finden. Und wo wir gerade dabei sind, Julianne Moore und Feel-Bad-Movies, fällt mir noch einer ein, der tatsächlich auch in diese Liste passt und schön auch zur Thematik. Das ist nämlich Children of Man.
Oh ja. Ach, also der fällt übrigens in dieser Liste von, die ich da erwähnt habe, die so sehr exakte Unterscheidung auch zwischen den Filmen macht, in dieser Abteilung dystopische Endzeitfilme. Also
ja.
Sprich, es wird, eigentlich ist die Welt so mehr oder weniger schon noch intakt. Es gibt eine Gesellschaft, es gibt noch die Regierung, aber es hat sich halt in eine Richtung entwickelt, die wir ganz und gar nicht schön finden. Also
das stimmt, das ist
Blade Runner zum Beispiel ist auch so ein Vertreter davon.
Oh ja. Ja, aber Blade Runner ist halt noch ein bisschen weiter in der Zukunft angesiedelt.
Genau, das
hat aber auch ähnlich philosophischen Hintergrund. Also was bei Children of Man halt genauso ins Gewicht fällt, das finde ich auch. Es ist halt nichts passiert. Es gab keinen großen GAU, der passiert ist. Es gab kein einschneidendes weltpolitisches Ereignis, was jetzt irgendwie zu dieser wirklich brachial schlimmen Situation geführt hat, sondern es ist einfach eine heruntergewirtschaftete Erde, kann man sagen, mit knappen Ressourcen. Die Menschheit hat sich so weit vergiftet, dass alle Menschen steril sind, keine Kinder mehr bekommen können. Und
genau, das ist ja der Punkt.
Genau.
Das ist ja das, woran alles festgemacht
wird. Ja, und es gibt noch eine schöne andere Thematik. Also das ist ja genau dieser Punkt, eben der Umgang mit Einwanderern und Immigranten. Das Ganze spielt eben im britischen Empire, die Grenzen praktisch komplett dicht gemacht haben. Es gibt so Fuji-Camps von Leuten, die aus aller Welt noch nach Großbritannien einwandern wollten, weil es dort das Leben halt noch relativ gut ist. Das aber die absoluten Slums sind.
Ja, ganz genau. Und das ist ja auch ein Zustand, der ja durchaus auf dieser Welt irgendwo und zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall auch so herrscht. Also
natürlich.
Das ist eben dieser, klar hat es erstmal so diesen, naja, sagen wir mal, diesen etwas entfernten Science-Fiction-Ansatz, denn es spielt halt in der Zukunft, also nicht in der Gegenwart, nicht im Jetzt. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sieht es da wesentlich anders aus als in diesem Film. Aber es greift halt aktuelle politische und gesellschaftsrelevante Themen auf. Und
absolut viele davon. Also es sind eben da auch die kleinen Geschichten irgendwie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der Clive Owen spielt die Hauptrolle. Und der hat da irgendwie noch so einen Hippie-Vater sitzen, der sich halt gegen alles so ein bisschen auflehnt. Und
Michael
mit seiner
Caine
Frau
übrigens.
Genau, Michael Caine, ja.
Mit langen Haaren. Es ist herrlich.
Ich sag ja, Hippie-Vater, ne? Der sich halt in so eine Waldhütchen zurückgezogen hat und der halt ständig von der Regierung, weil er halt ein gewisses Alter überschritten hat, so Selbstmordkits zugeschickt bekommt mit einem Werbevideo, wie sehr es doch wahrscheinlich seine Angehörigen erfreuen wird, wenn er denen nicht mehr zur Last fällt. Und diese ganzen Geschichten, wir sehen, wie ein Café gesprengt wird, einfach von Extremisten, von Terroristen, was dort einfach auch an der Tagesordnung ist.
Ja, auch also was den Film auch zusätzlich zu dem Setting und dem Ganzen drumherum sehr beeindruckend macht, ist auch wieder mal die Kameraarbeit. Es gibt da zwei Szenen, eigentlich mehrere. Also es gibt eine sehr markante Szene, da man fährt mit dem Auto durch den Wald. Es geht also darum, dass eine bestimmte Person, die wir nicht weiter spoilern wollen, was denn an dieser Person so besonders ist, das ergibt sich dann einfach aus der Handlung. Die muss also in Sicherheit gebracht werden und deswegen fährt man mit dem Auto durch die Gegend und da gibt es dann einen Überfall von irgendwelchen marodierenden Motorradmenschen und diese gesamte Überfallszene, die geht vielleicht, also es sind gefühlte 10 Minuten, wahrscheinlich ist sie gar nicht so lang, aber sie geht sehr lang.
Ich fand sie aber auch gefühlt sehr lang, ja.
Und das liegt unter anderem daran, dass das ganze Ding dann in so einer Art One-Shot gedreht ist, also es gibt keinen Schnitt. Diese ganzen Abläufe, das erweckt den Eindruck, als würde das alles am Stück passieren. Da wird getrickst. Ich hab genau hingeguckt. Es gibt ein, zwei Sachen, an denen könnte man es sehen, wenn man sich denn die Illusion zerstören möchte. Aber es ist halt alles in einer Einstellung ohne Schnitt gedreht. Und dadurch wirkt diese Szene enorm intensiv. Und so eine ähnliche Herangehensweise gibt es später dann nochmal bei einer Schießerei oder so einer Art Häuserkampf ist das irgendwie.
Was übrigens ein absoluter Gänsehautmoment ist. Also das ist wieder so ein Magic Moment im Film.
Ja, absolut. Und wesentlich kürzer, aber nicht minder intensiver wird das eingesetzt bei einer der krassesten Geburtsszenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Also das ist unfassbar. man kann es nicht glauben, was man da sieht. Und also klar, da das sagt man, man kann es nicht glauben und in dem Moment entlarvt man das dann auch mit der Technik und sagt sich, okay, das kann nicht echt sein, aber es ist unfassbar. Also dieser Film ist absolut zu empfehlen, sowohl handwerklich als auch irgendwie, was so die Story angeht und das ist ein absoluter Hammer in jeder Hinsicht. Das ist auch ein Regisseurname, den ich immer vergesse. Es ist ein mexikanischer Regisseur, wenn mich nicht alles täuscht. Roland Guaron oder so ähnlich muss er heißen. Ist jedenfalls der Mensch, der auch für die Inszenierung des dritten Harry Potter Films verantwortlich war, der Gefangene von Azkaban. Und der jetzt gerade an einem neuen Film auch arbeitet, der heißt Gravity. Wird wohl so eine Art Kammerspiel im Weltall werden. Und die Trailer sind auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend. Also der hat auch noch nicht so viel gemacht. Also man hört oder sieht relativ wenig von ihm. Aber was er macht...
Alfonso Suarón. Ja.
Vielleicht merke ich mir den Namen jetzt endlich mal. Aber das, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, hat mich jedes Mal total weggeblasen. Also selbst Harry Potter, ich bin kein hundertprozentiger Fan der Harry Potter Filmreihe. Aber besonders der dritte Teil ist auch stilistisch mir absolut im Gedächtnis geblieben. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich überlege, was so Bilder angeht, wahrscheinlich schon nicht mehr unterscheiden zwischen dem 5. und dem 6. Harry Potter Film oder so. Also das meine ich damit. Das ist ein
Ja gut, aber das könnte ich auch nicht, das stimmt.
Das ist ein besonderer Regisseur und das merkt man seinen Film auch an. Und das finde ich sehr schön. Mir ist noch ein Endzeitfilm eingefallen, auch was so den Stil angeht. Ist der auch relativ besonders, obwohl man, wenn man ihn in letzter Konsequenz bis zum Schluss guckt, gar nicht mal so richtig sagen kann, ob das zu dieser Endzeitkiste gehört. Die Rede ist von Der Nebel. Und
oh ja, da habe ich ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis dazu, muss ich sagen.
Ich habe nämlich da den Namen recherchiert, den möchte ich jetzt gleich schon mal loswerden, bevor ich ihn wieder vergesse, nämlich vom Regisseur Frank Darabont. Das ist ein recht alter Regisseur, also der ist schon sehr lange tätig, hat aber verhältnismäßig wenig Filme gemacht. Ich habe vorhin mal geguckt, ich glaube es sind 5 insgesamt, hat sich verantwortlich gezeichnet für unter anderem für die Verurteilten und auch The Green Mile, also schon so die Stephen King-Kiste. Und
der hat sich ein bisschen an Stephen King abgearbeitet, muss man auch nochmal sagen zur Erklärung, wir meinen jetzt nicht die 2 Verfilmungen von Der Nebel, eine Küstenstadt wird von Piratengeistern heimgesucht, sondern
das
ist
ja The Fog, von der Verfilmung, glaube ich, genau.
Ja, heißt auch nichts anderes als Der Nebel. Nebel des Grauens hieß das, glaube ich, auf Deutsch, genau.
Großartig.
Sondern Der Nebel, den wir meinen, ist eine Verfilmung von einer Stephen King Kurzgeschichte.
Genau, heißt im Original oder der englische Titel ist The Mist und erzählt so eine recht einfache Geschichte durch irgendwelche schiefgegangenen Experimente in einer Militärbasis, bricht in einer amerikanischen Kleinstadt, also das typische King-Setting auch so ein bisschen, bricht da irgendwie Nebel aus und im Nebel sind ganz offensichtlich irgendwelche Viecher. Das ist so das, was relativ schnell klar wird. Also es sind irgendwelche menschenfressenden, tötenden Monster in diesem Nebel, die der Film sehr lange übrigens visuell zurückhält. Also es dauert so gut ein Drittel des Films, bis man tatsächlich mal sieht, was denn wirklich in diesem verdammten Nebel eigentlich ist. Zeichnet nebenbei noch ein absolut angsteinflößendes Kammerspiel auf gesellschaftlicher Ebene sozusagen in diesem Supermarkt.
Oh ja.
Entwickelt sich da so eine ganz beängstigende Gruppendynamik irgendwie. Da scharen sich dann irgendwelche Leute um so eine religiöse Fanatikerin. Also es ist ganz, es macht echt Angst, wie schnell das auch geht, dass diese Gruppe sich so gegenseitig fertig macht. Und ich weiß nicht, sollen wir eine Spoilerwarnung aussprechen? Weil gerade das Ende ist halt extrem...
Ja, eigentlich kann man sich jetzt nicht weiter über diesen Film unterhalten, ohne nochmal auf das Ende einzugehen. Also ich muss sagen, ich fand 90% des Films nicht so gut, hat mir nicht so gut gefallen. Also was du sagst, diese Kammerspielvariante fand ich sehr interessant. Aber das Ende hat es halt wirklich nochmal gerissen. Deswegen sagen wir jetzt so,
genau.
Fetter Spoiler. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt jetzt einfach mal 3 Minuten.
Okay.
Und da können wir uns jetzt mal kurz über das Ende unterhalten, weil ich, ja, das war wirklich das, was den Film ausgezeichnet hat. Also das war das radikalste, schonungsloseste Ende einer Story, was du hättest bringen können.
Ja, das Ding ist nämlich an diesen ganzen Endzeitfilmen, was die wahrscheinlich auch oft so spannend macht, ist, dass man auf dieses erlösende Element wartet, auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Das ist im besten Fall das Signal, alles ist gut, alles ist vorbei, die Katastrophe ist in irgendeiner Form überstanden. So wie das zum Beispiel sehr, sagen wir mal, fast schon platt bei Krieg der Welten gemacht wurde. Aber in diesem Film ist es einfach so, also bei Der Nebel, kommt dieses erlösende Element einfach mal gnadenlose 5 Minuten zu spät. Und das ist das, was...
Ja, nicht mal.
Nicht mal. Es dauert nicht mal 5 Minuten. Also es gibt eine Entscheidung in diesem Film. Man muss sich konsequent entscheiden, wie geht's jetzt weiter. Offensichtlich ist hier ist kein Vorankommen mehr. Wir haben jetzt noch irgendwie 4 Kugeln in der Pistole und es sitzen 5 Leute im Auto oder so.
Oh ja.
Und daraus ergibt sich eines dann eben dieses super fiese, böse Ende. Also das war auch was, wo ich habe es schon mal gesagt, ich bin kein Mensch, der sich einen kompletten Abspann im Kino reinzieht. Meistens hau ich schon ab, sobald da irgendwie die ersten Schriftzüge zu sehen sind. Und aber auch bei diesem Film, ich musste sitzen bleiben. Es war unfassbar. Ich war so dermaßen schockiert. Und ich glaube, irgendwann haben mich die Putzkräfte vom Kino dann rausgekehrt irgendwie. Also.
Ja, also das war tatsächlich auch der Moment, wo ich dachte, also wo ich zum ersten tief beleidigt war, wie der Film mir so ein Ende anbieten kann und dann 5 Minuten später gesagt habe, wie krass das ist, also wie zu Ende gedacht. Ich meine, jetzt können wir es ja auch erzählen, letztendlich sitzt diese Hauptfigur, der sich immer darum gekümmert hat, dass sein Sohn irgendwie safe ist, sein kleiner Sohn in dem Supermarkt, und sich dann noch so eine Truppe irgendwie um sich geschart hat. Eine Frau war auch noch mit ihrem Kind im Wagen. Und auf einmal haben sie kein Benzin mehr, stehen mittendrin in diesem Nebel und es ist klar, sie werden einfach überrannt werden von den Monstern. Und dann die Situation, die du sagst, 5 Leute, 4 Kugeln, der Mann entschließt sich, alle seine Mitfahrer sozusagen zu erlösen, vor dem schrecklichen Schicksal zu bewahren, von Monstern gefressen zu werden. Für ihn ist keine Kugel mehr da. Und wahrscheinlich 30 Sekunden danach oder so rollt einfach die Army auf der Straße ein und fängt halt an, die Monster platt zu machen. Also das,
und denn,
alter Vater.
Und der Nebel verzieht sich. Und
der Nebel verzieht sich.
Es zeigt mal wieder, was eigentlich wesentlich schlimmer und verheerender war, als eben diese Monster in diesem Film, war das, was die Menschen gegenseitig sich angetan haben. Und ja, das hat dieser Film einfach mal extrem konsequent dann durchgezogen. Ich habe die Vorlage nicht gelesen. Ich weiß also nicht, wie viel davon jetzt auf,
ich kenn die Vorlage auch nicht,
auf Stephen Kings Mist gewachsen ist. Und
in Wortspielen.
Ja, ich denke mal, also gerade dieser Monster-Aspekt, ich glaube, und der religiöse Part, ich glaube, das sind die Stephen King-Elemente in dem Film auch. Und das andere, das hat man sich dann einfach mal spontan überlegt oder so. Also
Es ist auch tatsächlich ein sehr King-untypisches Ende. Es würde mich wundern, wenn das tatsächlich das Ende der Kurzgeschichte ist, weil jetzt habe ich noch ein flammendes Beispiel, und da muss ich mich selber korrigieren, für eine großartige Endzeitgeschichte, die tatsächlich am Ende so ein Feel-Good-Faktor noch hat. Und zwar ist das die vierteilige Verfilmung von Stephen Kings The Stand. Eine Fernsehverfilmung.
Das habe ich immer noch nicht gesehen. 90ern.
Ja, und ich nerve dich seit gefühlt 10 Jahren damit,
ja, bestimmt,
dass du es jetzt endlich mal angucken sollst. Das ist tatsächlich, also es gehört bis jetzt zu einem meiner Lieblingsfilmreihen. Ich habe das Ding unheimlich oft gesehen, weil es sich so viel Zeit nimmt, diese King-Geschichte zu erzählen. Im Ganzen geht es, glaube ich, fast 7 Stunden. alle Filmteile und es ist von vorne bis hinten großartig. Es hat tatsächlich auch diesen starken religiösen Aspekt und es hat eine der besten Intro-Szenen der Welt, wie ich finde. Da wird nämlich auch wieder das typische Szenario in einer Forschungsabteilung, Militärbasis irgendwo, im Nirgendwo, geht halt ein Grippevirus abhanden sozusagen, kommt an die freie Natur und killt natürlich erstmal die ganzen Forscher in dieser Forschungsbasis und dazu läuft der Blue Oyster Cult mit Don't Fear the Reaper und es ist so lustig, also da weißt du schon sofort, wo du bist und danach entspinnt sich eine wahnsinnig große Story. In den ersten beiden Filmteilen verfolgen wir verschiedene Gruppen, wie sie einfach versuchen, zu einem Ort zu kommen, von dem sie träumen, eine Frau, die sie ruft. Da sehen wir halt, wie diese Welt auf einmal aussieht. Fast, ich glaube, 90% der Menschen hat die Grippe. Captain Trips heißt sie übrigens.
Oh Gott.
Dahin gerafft. Ja, ja. Und der Rest ist halt immun und diese immunen Leute müssen sich halt irgendwie durchschlagen und es werden zwei Lager aufgebaut. Einmal von dieser alten Frau, die sozusagen die von Gott berufene ist und einmal von so einem fiesen Typen, der sozusagen die Inkarnation des Teufels ist, der seine Basis in Las Vegas aufstellt. Und die letzten beiden Filme, also die letzte Hälfte der Geschichte handelt halt darum, wie sozusagen ein epischer Kampf zwischen diesen beiden Fronten entbrennt, also so das klassische Gut gegen Böse. Deswegen heißt es Stand ja auch auf Deutsch das letzte Gefecht. Und ja, am Ende siehst du halt, wie die Überlebenden anfangen, sozusagen die neue Zivilisation aufzubauen.
Ein Happy End. Das
tatsächlich, ja, sozusagen ein im Buch ein bisschen mit Einschränkungen. Tatsächlich, aber im Film ist es wirklich das waschechte, schöne Happy End, wo du auch wirklich, ich mache das zu kleinen Traditionen, das wirklich so an einem Wochenend, einer Wochenendnacht durchzugucken. Und wo du so ein bisschen mit Pipi in den Augen da sitzt und denkst irgendwie, ach, ist das schön. Und das gehört tatsächlich für mich, also The Stand, zu einem der großen Klassiker der Fernsehfilme und der Filme allgemein. Also kann ich wirklich nur jedem raten. Das Ding ist jetzt letztens erst neu nochmal auf DVD erschienen, in der Remastered-Fassung. Absoluter Tipp, mir macht es unheimlich viel Spaß und da gucke ich auch mal sehr darauf. Da wird ja immer so ein bisschen gerungen seit anderthalb, zwei Jahren. Wird es jetzt nochmal neu verfilmt, wird es nicht neu verfilmt?
Es ist aktuell gerade wieder, es kommt Bewegung rein.
Du kannst es halt nicht, du kannst The Stand nicht in einem Kinofilm erzählen. Never ever, niemals.
Ich glaube es auch fast nicht. Also was ich drüber gelesen habe, das wird schwierig, herausfordernd. Mal abwarten. Wir warten ja auch noch sehnsüchtig auf die Bombast ewig lang tausendfach in vielfacher Formatform präsentierte Verfilmung von Dark Tower. Ich glaube, Ron Howard ist da sehr, sagen wir mal, ehrgeizig, aber mal schauen, ob es hilft. Was mir gerade noch einfällt, was auch so ein allgemeines Element von allen mehr oder weniger Endzeitfilmen ist, ob das jetzt actionlastiger ist oder ob es jetzt um Zombies oder sonstige Sachen geht, also egal welches Szenario es gibt, es erzählt ja mehr oder weniger immer die Geschichte der Überlebenden und die brauchen immer dieses Motiv, um weiterzumachen. Also es gibt immer irgendwo diesen Hoffnungsschimmer am Ende und wie gesagt, so in klassischen Zombiefilmen ist es ganz oft so eine Zone oder eine Siedlung, in der eben noch nicht alle krank sind. Also da wollen immer alle hin. Oder jetzt aktuell auch gerade bei Oblivion gab es auch immer diese Möglichkeit, wir müssen das jetzt hier mal schaffen, damit wir dann zu unseren Freunden zur Siedlung auf dem Titan irgendwie fliegen können. Und ich glaube auch jetzt, um wieder den Bogen zu kriegen zu After Earth, auch da gibt's dann dieses Motiv. Also ich weiß gar nicht, was wissen wir denn über die Story? Also irgendwie ist wohl Will Smith mit seinem Sohn.
Ja, ich weiß tatsächlich viel über die Story. Also pass auf. die Menschheit ist seit 100 Jahren, glaube ich, oder seit 1000 Jahren sehr lange vor der Erde schon weg und hat sich auf Nova Prime niedergelassen. Also die Erde ist lebensfeindlich und eklig und nicht mehr menschenfreundlich. Und auf Nova Prime gab es aber eine indigene Spezies, die Ursa. Und natürlich hat die Menschen da keiner eingeladen und die sind da in feinster Eroberer-Manier eingeritten und befinden sich seitdem im Krieg mit den Ursa. Die Ursa haben das so ein bisschen verloren und diese Spezies nährt sich irgendwie von den Ängsten der Menschen. Und deswegen haben die angefangen, Kreaturen zu klonen, die darauf abgerichtet sind, Menschen zu jagen und zu töten. und das auf möglichst schlimme Weise. Und diese Kreaturen sind eben auch auf der Erde beheimatet. Und Will Smith ist so ein Elitesoldat im Kampf gegen die Ursa, ist total entfremdet von seiner Familie, von seinem Sohn, will sich dem jetzt so ein bisschen annähern. Und die beiden stürzen halt mit einem Shuttle als einzige Überlebende auf der Erde ab. Die rettende SOS-Beacon, also die SOS-Funkstation, ist halt irgendwie 100 Kilometer weg. Will Smith hat sich blöderweise beide Beine gebrochen, dumm gelaufen und muss jetzt seinen Sohn sozusagen durch die Wildnis lotsen, damit er dieses Notsignal aktivieren kann.
Wow, also ey, ganz ohne Mist, ich habe plötzlich tierische Lust, diesen Film zu gucken. Also jetzt, das hört sich sehr interessant an. Es geht ja schon ein bisschen weiter weg von diesem klassischen Endzeit-Szenario und
tatsächlich. Und bei mir kommt halt wirklich so verstärkend hinzu, ich habe halt echt viel Schlimmes drüber gelesen, aber da lasse ich mich ja grundsätzlich nicht von abschrecken. Also da gucke ich halt lieber selber oft mal feinsten Schrott und sage dann selber am Ende, okay, das war Schrott. Aber es ist ja auch der neue Shyamalan-Film. Ja. Und ich bin großer Fan von M. Night Shyamalan, dessen Namen ich nach 10 Jahren endlich mal gelernt habe.
Also ich bin jemand, der auf jeden Fall großer Fan von ihm war. Oder sagen wir mal, ich mag so die Frühwerke, um es mal so auszudrücken. Also The Sixth Sense, auch das ist ein Film, den man mal übrigens gesehen haben sollte.
Obwohl ich das den schwächsten finde von ihm, tatsächlich.
Da hat es halt, da kannte man wahrscheinlich einfach seinen Trick noch nicht mit den völlig überraschenden Mindfuck-Enden. Und ich glaube, Das macht diesen Film auch so groß. Deswegen darf man auch jetzt immer noch, auch wenn der Film schon ein Weilchen her ist, darf man auch jetzt noch niemanden das Ende verraten von diesem Film. Weil
das wäre fies.
Das macht alles kaputt. Nee. Ähnlich funktioniert das auch bei The Village zum Beispiel, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, wie scheiße das ist, wenn man das Ende vorher schon kennt.
Weil echt, hat sich jemand bei The Village gespoilert?
Aber volle Pulle hat mich jemand gespoilert und ich.
Mir hat letztens jemand erzählt, er fand The Village total scheiße und hat nach der Hälfte ausgemacht, wo ich fast zur Keule gegriffen hätte und hat gesagt, Alter.
Wie dumm. Aber das waren jedenfalls noch so die Filme, wo ich, bei denen ich auf jeden Fall auch hier selbst Unbreakable schon allein wegen der Comic-Thematik fand ich den total klasse. Also das sind die Filme, wo ich in jeder Hinsicht hinter diesem Menschen noch stehe, diesen Film mache. Und
mein Lieblingsfilm von Shyamalan ist ja tatsächlich Lady in the Water, das Mädchen aus dem Wasser, also unerreicht gut.
Das war der erste Film, wo ich mir gesagt habe, ich glaube, der will mich verarschen. Also den Film fand ich so unfassbar schlecht, dass ich dachte, das kann der nicht ernst meinen. Und es ging ja weiter, es gab dann The Happening.
Den ich auch geil fand, den du auch scheiße fandest, oder?
Ich fand ihn zu einem gewissen Teil abgefahren, also dieses ganze Szenario mit den Selbstmorden bei The Happening, auch wie das inszeniert war, auch wenn es da sicherlich noch rein inszenatorisch Luft nach oben gegeben hätte, dass man das noch wesentlich kreativer alles hätte unterbringen können, mochte ich die Stimmung sehr, weil es gab nichts Greifbares, keine greifbare Bedrohung in dem Fall, sondern die größte Bedrohung war man selbst, für sich selbst sozusagen. Ja, das war sehr gut konstruiert und ausgearbeitet. Und dann, wie so oft bei solchen Filmen, die Erklärung für dieses Phänomen, was letztendlich für den Zusammenbruch der Gesellschaft oder so sorgt, die Erklärung dafür fand ich einfach so dermaßen, also Kokolores. Es war absoluter Schwachsinn. Also
absoluter Bullshit.
In jeder Hinsicht nicht nachvollziehbar. Es war völliger Blödsinn. Wie gesagt, ich bin dann immer noch so weit zu sagen, okay, er hat's am Anfang geschafft, um mich irgendwie ein Stück weit zu fesseln. Ich fand's spannend, ich fand's gruselig. Warum zum Henker muss er dann so einen Scheiß machen? Das sind dann immer die Sachen, die ich mich immer frage bei diesen Filmen von ihm, dessen Namen ich übrigens nicht aussprechen kann so richtig, deswegen.
Lässt du das?
So.
Ganz interessant, bei After Earth ist ja, Shyamalan hat unheimlich viele seiner eigenen Stories verfilmt, wenn auch mit Kooperationen mit anderen Autoren. Diesmal hat er tatsächlich die Story von Will Smith verfilmt. Will Smith war der Autor von After Earth.
Es ist also ein Familienprojekt der Familie Smith. Das gab's schon mal und das war nicht so gut. Wie hieß denn das? Das Streben nach dem Glück. Da hat er auch mit seinem Sohn zusammengespielt und der Film war nicht gut. Nur mal so.
Echt, fandst du nicht so gut? Ich fand den okay.
Es war so ein Schulterklopfer für alle armen Schweine, die es gibt auf der Welt. Aber so Hollywood-mäßig und das war mir zu kitschig irgendwie. Aber egal. Die Bilder, die man jetzt schon sehen kann von After Earth in Trailern, in Trailerform auch, das sieht unfassbar gut aus. Also sieht sehr beeindruckend aus. Also gerade so diese Dschungellandschaft, das hat mir übrigens auch an Oblivion sehr gut gefallen, so dieses ganze, der ganze visuelle Rahmen von dem ganzen Ding. Also wie die Erde denn nach der Zerstörung, welcher Art auch immer denn nun aussieht, da sind sowieso die meisten immer noch sehr kreativ irgendwie. Es hapert dann halt leider sehr oft an der Story.
Ja, das stimmt wohl. Aber ja, es ist ja auch nicht so einfach, das wirklich nochmal immer neu und nochmal anders zu erzählen.
Dann sollen sie es lassen. Ne? So.
Da sind wir rigoros, dann sollen sie es lassen, von mir aus. Wir haben noch Zeit für einen Film.
Okay. Was meinst du, World War Z?
Nee, ich glaube, den können wir echt mal gesondert besprechen, ja, weil da geht es ja wirklich um die große Klatsche. Übrigens, heute, wo wir dieses aufnehmen, hat World War Z gerade in Berlin Premiere gemacht. Brad Pitt ist heute mit Angelina eingeritten vom Sony Center.
Schon wieder.
Und hat Händchen geschüttelt.
Wohnt die nicht sowieso irgendwie immer mal in Berlin zwischendurch? Ich habe das mal irgendwie...
Ach, die haben da bestimmt so ein Bütchen.
Irgendwas werden sie da haben. Ja, nee, über den Film, da lese ich auch gerade gar nichts. Ich gucke mir auch keine neuen Trailer an oder sonstige Sachen, die da jetzt so... ich habe da mal wieder die Schotten dicht gemacht. Ich möchte so unvoreingenommen, wie es nur überhaupt noch geht, gerade mir diesen Film angucken. Nur mal so. Also so, ja, glaube ich. Ich glaube, so muss man da jetzt rangehen. Also ich will auch nichts lesen darüber. Ich will nicht hören, so gut sei er ja doch nicht oder so ein Scheiß oder...
Ja, ach, so lange haben wir da auch nicht mehr. 27. Juni.
Super.
Ist... Deutschland-Premiere. Das kriegen wir bis dahin noch
Das
hin.
Wird ein tolles Wochenende. Nur mal so nebenbei. Am 27. Juni startet also World War Z und am 30. Juni geht Dexter in die finale Staffel. Das wird großartig.
Ganz toll. Ja, wenn wir jetzt auf Serien kommen, könnten wir noch The Walking Dead nehmen, aber das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ja. Ich habe nochmal als Kind, wenn wir nochmal eine ganz große Brücke in die Vergangenheit schlagen möchten, aber was ich auch als absoluten Tipp empfehlen kann, hat mich absolut traumatisiert damals eine BBC-Dokumentation. Es war sozusagen eine Endzeit-Dokumentation. Sie hießen nicht The Day After. The Day After ist dieser andere Film aus den 80er Jahren, aber ungefähr so ähnlich. Vielleicht kann es jemand in die Kommentare posten oder so. Mir fällt der Titel jetzt gerade nicht ein. Aber diese BBC-Dokumentation drehte sich tatsächlich darum, was passiert in Großbritannien nach dem Fallout. Also irgendein Atomkraftwerk explodiert, die Insel ist verseucht. Und was passiert? Eine Generation, zwei Generationen danach. Und ich habe das damals wirklich gesehen in einem Alter, das nicht dafür treffend war. Und wie gesagt, war absolut traumatisiert. Vielleicht ist da auch meine kleine Endzeitphobie, ne? Ich bin ja bekennende Endzeitphobikerin.
Was hast du gesagt, wenn ich jetzt sage, morgen geht die Welt unter, dann wird es wahrscheinlich auch so sein oder so.
Ja, wahrscheinlich wird es so sein,
okay,
ja.
Ich reiß mich zusammen.
Um Gottes Willen. Und die ist wirklich spektakulär gut, also total trashig gefilmt, ne? Also absoluter Trash, wenn du es siehst. Aber einfach unheimlich auch nahegehend, ne? Weil es auch keine Fokussierung gibt auf eine bestimmte Figur. Es werden halt immer die Umstände beleuchtet. Und da ist es zum Beispiel schon so, dass die nächste Generation, die zweite Generation sozusagen, krass verseucht natürlich schon geboren wird und die Sprache auch immer weiter abnimmt, ne? Dass es sozusagen zu so einer Verwilderung der Zivilisation kommt. Also irgendwann kloppen sie sich halt dann tatsächlich wieder mit der Keule auf den Kopf.
Was sowas angeht, ist ja, was ist denn eigentlich mit Planet der Affen? Also das ist ja dann so die absolute Superkonsequenz des Endzeit-Genres, oder? Also sowohl die alten als auch jetzt die neueren Fassungen irgendwie, oder? Also man sieht mehr oder weniger, also klar, da wird der Rollentausch irgendwie inszeniert, also dass die Menschen nur noch in Käfigen hocken und irgendwie durch Bäume hüpfen und die Affen auf Pferden sitzen und so weiter. Aber auch das ist ja gewissermaßen irgendwie ein Endzeit-Szenario.
Ja, natürlich. Also da sieht man aber auch wieder, wie breit dieser Begriff eigentlich ist, ne? Also was du da alles reinpacken kannst. Entweder du gehst halt völlig in den Bereich der Science-Fiction rein und sagst irgendwie, wir denken uns jetzt mal ein absolut abgefahrenes Szenario aus, oder du sagst einfach mal, wir machen alles kaputt und gucken, was passiert. Also, und beide Ansätze haben durchaus was sehr Spannendes und was sehr Verlockendes.
Und was auch fast immer funktioniert, wenn das gemacht wird, ist ein Ding, wir gucken uns mal die Gesellschaft an, wie sie gerade aussieht und nehmen ein prägendes Element einfach weg und gucken, was dann passiert und so. Das sind fast so ein bisschen so Planspiele und egal in welcher Art und Weise das nun in Filmen inszeniert wird, also ich habe das Gefühl, es geht nicht gut aus mit uns, egal was passiert irgendwie, oder?
Ja, wenn Hollywood recht behält, sind wir am Arsch.
Ja, furchtbar. Aber ich freue mich trotzdem auf die Filme, die da in dieser Hinsicht noch kommen werden. Wie gesagt, World War Z, ist so der nächste große Klumpen, was das angeht irgendwie. Aber ansonsten weiß auch nicht. Sind oft auch die kleineren Produktionen, die mich da sehr beeindrucken. Also es ist
auf alle Fälle. Zu vielen sind wir jetzt auch gar nicht gekommen.
Melancholia. Also
was man sich unbedingt noch angucken sollte. Ja, zum Beispiel, was ich noch unheimlich toll finde, war der letzte Film von Lars von Trier.
Genau.
Bedingt irgendwie passt in die Szene rein. Kleinere deutsche Produktion war es, glaube ich, Hell.
Ja.
Mit dem Titel, den ich auch nicht schlecht fand. Die Wand, großartig, ist jetzt erst auf DVD erschienen. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man sich noch reinziehen
und
kann.
Und es gibt demnächst einen Film, von dem habe ich nur gelesen. Ich habe vergessen, also den Titel habe ich mir leider nicht gemerkt. Aber es geht wohl darum, dass da auch irgendwie kurz vor einem atomaren GAU steht und dass Städte evakuiert werden schon mal vorsorglich. Und das wird mit Bussen erledigt teilweise und ein Bus ist gerade irgendwie zwischen zwei Städten oder zwischen zwei Orten unterwegs, als es passiert. Also der ist buchstäblich im Niemandsland, dieser Bus, und da passiert es dann eben, dass eben wirklich die ganze Menschheit innerhalb kürzester Zeit ausgerottet wird und die Leute im Bus kriegen das wohl auch mit. Und es handelt sich, also es wird dann wohl sich in so ein Kammerspiel verwandeln, denke ich mal. Also es geht tatsächlich nur um die Handvoll Menschen, die da in diesem Bus sitzen, der mitten in der Wüste irgendwo da strandet und so. Wie gesagt, ich habe vergessen, wie er heißt, aber der soll wohl demnächst kommen.
Also, wir freuen uns schon mal auf alles, was da kommt, auf die DVD-Abende, die noch vor uns liegen. Ein vielversprechendes Fazit können wir jetzt gar nicht ziehen, außer... Es sind tolle Filme, man kann sie sich mal reinziehen. Für die nächste Ausgabe suchen wir uns vielleicht ein bisschen fröhliches Thema aus.
Wir schon wieder.
Wir sind mal wieder dran mit einem fröhlichen Thema. Ja, wir können nicht immer nur über das große Geballer sprechen.
Disney-Film.
Den gibt's dann wieder nächste Woche, um Gottes Willen. Obwohl, ich hab gestern einen sehr guten Disney-Film gesehen, startet auch die Woche. The Odd Life of Timothy Green.
Okay.
Mehr dazu gibt's übrigens im Beamer. Den gibt's immer am Mittwoch 17 bis 18 Uhr auf Radio HNA. Und?
Dann gibt's noch den Kineasten. Das kommt auf Radio Lotte Weimar, und zwar immer sonntags 14 bis 15 Uhr. Da wird es übrigens jetzt am kommenden Sonntag unter anderem um einen Film geben, der schon eine Weile läuft, den ich jetzt endlich geguckt habe. Der ist auch schon auf DVD raus. Und zwar geht es passend zum Thema, um Dredd, die Neuverfilmung von Judge Dredd, den ich eigentlich hassen müsste, aber ihn auf eine faszinierende Art und Weise irgendwie mag. Also das wird ausführlich am Sonntag dann besprochen.
Wunderbar, dann sagen wir hören uns, wir sagen erstmal Tschüss, bis nächste Woche. Du bist der Jan.
Und du bist die Antonia und wir freuen uns über Kommentare, wir lechzen nach Feedback in schriftlicher, sonstiger Form.
Ja, diskutiert mit uns.
Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.